Danke, Debbie, wie gesagt, für die Einführung zum Thema Ermutigung, Sommer der Ermutigung. Und was ist Ermutigung? Wir haben schon gehört, ich mache da gleich weiter. Es ist eigentlich so, dass man den Mut stärkt. Ermutigung, ja, diese Vorsilbe er, ist diese Richtung. Und das Gegenteil davon kennen wir alle zu Genüge. Es ist ent. Ent geht so, er geht so. Okay? Ermutigung, Entmutigung. Ermutigung ist, jemanden zu inspirieren, initiativ zu sein in seinem Leben. Wir wissen alle, das ist viel mehr als irgendeine Technik. Es gibt so viele Bücher über Ermutigung, wie man sich selbst ermutigen kann. Und da geht es immer darum zu sagen, dass man zu sich selbst spricht und sagt, du bist gut, du kannst das, du bist wer. Obwohl das natürlich wichtig ist, dass wir uns selbst ermutigen. Aber wir wissen, unsere Ermutigung kommt vor allem von oben. Stimmt's? Das ist ja, wo Ermutigung herkommt. Und Ermutigung ist eine Grundhaltung, keine Technik. Und wisst ihr, warum? Es ist so wichtig, Ermutigung auch, weil viele Menschen leiden heute unter Entmutigung. Oder sagen wir mal mit anderen Worten, Entmutigung entspricht Mutlosigkeit. Mutlosigkeit ist etwas, was ganz, ganz stark verankert ist in unserer Zeit, auch im Leben vieler Menschen. Und das wiederum bringt ganz viele Probleme mit sich. Passivität, Lethargie, ständiges Rumnörgeln, Schuldzuweisungen und bis hin zu einer mangelnden Veränderungsbereitschaft. All das sind die Auswirkungen von Entmutigung. Wenn Menschen entmutigt sind, also mutlos sind, dann reagieren sie so. Und vielleicht denkst du, Mann, das, all diese Sachen, diese Auswirkungen, das habe ich schon mal irgendwo erlebt. Das hört sich fast so an wie in meiner Kirche, in meiner Gemeinde, ja. Es ist eben so, dass diese Atmosphäre der Ermutigung so wichtig ist, dass man das auch als Gemeinde hochhält, diese Atmosphäre der Ermutigung. Wisst ihr, Ermutigung gibt uns den Anstoß, nicht aufzugeben. Und auch eine Durststrecke, die es vielleicht gibt, und die gibt es bestimmt irgendwann mal in unserem Leben. Und nicht nur einen, habe ich festgestellt, es gibt manchmal sehr viele Durststrecken. Wenn wir ermutigt sind, dann sind wir in der Lage, durch diese Zeiten durchzugehen. Und vielleicht geht es dir so, dass du gerade dich in einer Durchstrecke fühlst, also in einer, manche sagen, ich bin in einer Wüste. Und das gibt es. Und das ist so real, diese Wüstenzeiten, diese Durchstrecken, da, wo man nichts fühlt, da, wo man so taub ist wie sonst etwas, wo man sich so deplatziert fühlt. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir diese Quelle der Ermutigung anzapfen, dann sind wir in der Lage, diese Phasen, diese Durchstrecken durchzugehen. Und Ermutigung fordert uns auch dazu auf, trotz Rückschlägen an einer neuen Aufgabe oder einer Aufgabe dran zu bleiben. Debbie hat das erwähnt, wie sie ermutigt wurde, dran zu bleiben. Ja, ich hoffe, du hast keinen Rückschlag gehabt. Ich glaube nicht, so schlimm war es noch nicht. Aber selbst wenn es Rückschläge gibt, wenn wir so richtig eine Niederlage haben, dass wir ermutigt werden, uns wieder aufzurichten. Denk an die Stelle, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht immer wieder auf. Warum? Weil er ermutigt ist durch den Geist Gottes, durch den Glauben, der von oben kommt, immer wieder aufzustehen. Und aus diesem Grund, wie gesagt, ist es so wichtig, dass wir auch in Gemeinschaften wie diese hier in einer Gemeinde immer wieder dafür sorgen, dass wir eine Atmosphäre der Ermutigung haben. Deswegen, das ist auch ein wichtiger Teil von Lobpreis, vom Zeugnis geben, von all diesen Dingen, wo wir dranbleiben wollen, weil das Mittel sind, Dinge sind, wo wir ermutigt werden. Und das Tolle ist, wenn wir ermutigen, dann sind wir in guter Gesellschaft, weil Gott ist der größte Ermutiger aller Zeiten. Er ist die Quelle aller Ermutigung. Er kennt uns sehr gut und er weiß ganz genau, was wir brauchen. Und deswegen ist er jemand, der uns ständig ermutigt. Und da möchte ich eine Bibelstelle euch vorlesen. Der Gott des Ausharrens, das ist Römer 15, Vers 5, und der Ermunterung, der Ermutigung, gebe euch gleichgesinnt zueinander zu sein. Hier gibt es ganz viel, was man sagen könnte, wie man eins ist, wie man gleichgesinnt miteinander vorwärts gehen kann, ohne dass wir ermutigt sind, ohne dass Gott der Ermutigung uns immer wieder motiviert, da werden wir niemals diese Einheit erleben und auch niemals durchgehen durch diese Zeiten. Und es ist ja so, dass wir Menschen von Natur aus an Selbstzweifel leiden. Jeder Mensch, selbst der zuversichtlichst erscheinende Mensch, kommt irgendwann einmal in einen Punkt, wo er an Selbstzweifel leidet. Selbstzweifel sind ein Resultat, sind die Auswirkungen von dem, was in uns Menschen ganz tief drin ist, dieses Gefühl, nicht zu genügen. Dieses Gefühl, getrennt zu sein. Wir wissen alle, woher das kommt. Das geht ganz zurück an den Anfang, wo unsere Vorfahren, Adam und Eva, wo sie sich distanziert haben von Gott und dann diese Wunde entstand, durch diese Trennung der Identitätslosigkeit. Der Mensch hatte keine Identität mehr in Gott. Er war geschaffen im Ebenbild Gottes. Und im Anschauen dieses Bildes fand er Identität. Das war der Grundgedanke. Und plötzlich hatte er dieses Bild nicht mehr. Es war verschwommen, es war verzerrt. Und alles, was blieb, war dieses Wissen darum, nicht zu genügen, nicht genug zu sein. Was diese Selbstzweifel natürlich mit sich bringt. Und das Starke ist, je mehr wir unsere Identität in ihm finden, desto mutiger werden wir sein. Seine Identität in Gott zu finden, ist das, was uns zum Helden sein lässt im Leben, was uns überwinden lässt, was uns durch die Durchstrecken des Lebens gehen lässt. Und wir werden umso mutiger sein, je mehr wir unsere Identität in ihm finden, und dann werden wir auch andere ermutigen können. Das sagt Paulus zu den Korinthern, 2. Korinther 1, 2 und 3. Ein Vater stiftet Identität. Und es entspricht dem Herz des Vaters, zu ermutigen. Und genauso deswegen ist Gott der Vater aller Ermutigung, der Ursprung, die Quelle aller Ermutigung. Und auch Jesus hat uns das vorgemacht. Und während Jesus mit seinen Jüngern 3 Jahre lang unterwegs war und Zeit mit ihnen verbrachte, waren diese Jünger von ihm ständig umgeben von dieser Atmosphäre der Ermutigung. Deswegen glaube ich auch, wenn wir in einer Gemeinde sind und dort nicht ermutigt werden, dann ist das nicht das, wie Jüngerschaft oder wie Nachfolge auszusehen hat. Weil wenn es dir schlechter geht, wenn du in einen Gottesdienst gehst, nachher als vorher, dann stimmt irgendetwas nicht. Wir sollten in einen Gottesdienst gehen und ermutigt werden, weil das ist die Atmosphäre des Himmels, das ist die Atmosphäre des Glaubens, das ist die Atmosphäre, in der Jesus seine Jünger auf Hochform wachsen ließ. Und er sagte zu ihnen, in der Welt habt ihr Druck, sagt er in Johannes 16, Vers 33. Er sagt seinen Jüngern ganz klar, wie es ist. Er sagt nicht, ach, es gibt keine Probleme oder es gibt in dieser Welt überhaupt keine Herausforderungen. Nein, er sagt, je mehr ihr mir nachfolgt, ihr werdet umso mehr Druck haben, umso mehr Herausforderungen haben, aber seid guten Mutes. Mit anderen Worten, seid mutig, denn ich habe die Welt überwunden und deswegen werdet ihr auch diese Durchstrecken überwinden. Sehr oft heißt es in der Bibel, wie wir es schon gehört haben, sei stark und mutig. Und interessant ist, dass Gott das einfach sagt, sei mutig. Also normalerweise reagiere ich verhalten, wenn Menschen zu mir sagen, sei ermutigt. Das hört sich so plump an, so platt, so oberflächlich, so gar nicht tiefgreifend. Aber wenn Gott es sagt, das macht den Unterschied. Wenn er es sagt, dann stimmt es. Und es ist so, dass wir einander ermutigen sollen. Und hier möchte ich auch zu einem Vers gehen in 1. Thessalonicher 5, 14. Dort heißt es, sagt Paulus, wir ermahnen oder ermutigen. Oftmals hören wir dieses Wort ermahnen, was das gleiche Wort ist wie ermutigen. Genau das gleiche Wort, Parakaleo. Es hat diese ermutigende, erbauende Komponente. Das Problem ist, wir sind sehr stark geprägt davon, von diesem Ermahntwerden. Und wenn wir so etwas lesen, so ein Wort, wir ermahnen euch, dann denken wir gleich, oh Mann, habe ich was falsch gemacht? Kommen gleich die Selbstzweifel, kommen gleich die Verdammnisgefühle vielleicht. Aber das ist nicht das, wie das hier gemeint ist. Er sagt, Parakaleo, wir ermutigen euch, Brüder. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet oder ermutigt die Kleinmütigen. Nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Hier lesen wir von diesen 4 Gruppen. die alle unterschiedlich sich verhalten und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und hier wird uns gesagt, deutlich gemacht, dass jeder zu einer gewissen Zeit etwas anderes braucht. Und hier sagt es, ermutigt die Kleinmütigen. Wenn wir wenig Mut haben, dann ist es nicht Ermahnung oder Zurechtweisung, was wir brauchen, sondern dann ist es besonders diese Ermutigung. Ich denke, das ist eine ganz starke Sache, wenn wir es ganz uns bewusst vornehmen und es immer wieder lernen, wie wir andere ermutigen können. Und wie schon erwähnt am Anfang, es geht um viel mehr, als anderen und uns selbst zu sagen, wie toll wir sind. Als wenn man so eine Selbsthilfegruppe ist, wo man sich zuspricht, du bist toll, du bist klasse, du kannst das. Ich glaube auch, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Ermutigung nicht das Gleiche ist wie Lob und Anerkennung. Diesen Fehler begehen wir oft, diesen Denkfehler. Ermutigung ist nicht das Gleiche wie Lob oder Anerkennung. Ich will euch sagen, was der Unterschied ist. Weil Lob und Anerkennung, wenn jemand sagt, hey, das hast du toll gemacht, ist das ausgerichtet, gezielt auf eine vollbrachte Leistung. Wenn ich zu dir sage, Debbie, das hast du toll gemacht, wie du uns heute Morgen eingeführt hast, dann ist das ein Lob. Aber es bezieht sich auf das, was du gemacht hast, geleistet hast, auf etwas bereits Erreichtes und ist somit vergangenheitsorientiert. Wenn es zu Ermutigung kommt, dann richtet sie sich auf den nächsten Schritt. Sie ist zukunftsorientiert. Das ist ganz interessant. Sie richtet sich auf das zu Erreichende. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, das ist nicht, du sagst, das hast du toll gemacht, sondern das heißt, du wirst es toll machen. Das ist zukunftsorientiert. Und es hilft natürlich unheimlich, wenn jemand anerkennt, was man Tolles vollbracht hat und wenn man was geschafft hat und man bekommt Lob und jemand klopft einen auf die Schulter und sagt, Mann, das hast du super gemacht. Ja. Wie gesagt, Hans und ich waren unterwegs diese Woche im Mountainbike und ja, wir haben ganz schöne Berge erklommen. Wir waren auf der Falkenflug, ja, von 540 Meter bis auf über 1000 Meter irgendwie sind wir da hoch geradelt in relativ kurzer Distanz. Haben einige Höhenmeter gemacht und es war natürlich um die 30 Grad und das war natürlich bestes Bike-Wetter. Und Hans hat mich sehr stark ermutigt, dran zu bleiben. Und genau. Und wir werden das bestimmt wieder noch einmal machen, unsere Ermutigungstour fortsetzen. Also Erfolge anzuerkennen ist hilfreich und es tut gut und es gibt ja auch Bestätigung. Doch wisst ihr, wenn wir Erfolg haben, dann sind wir sowieso schon belohnt. Wenn wir ein gutes Zeugnis bekommen oder eine Prüfung bestehen, dann wissen wir das. Wir merken das von alleine. Da braucht uns gar keiner sagen, dass wir gut sind. Wir fühlen uns einfach gut. Stimmt's, wo du deine Prüfung geschafft hast? Ich weiß nicht, wie du sie geschafft hast. Dann weiß ich auch nicht. Aber du hast sie geschafft. Das heißt, andersherum, es sind nicht die Zeiten, in denen wir erfolgreich sind, wo wir Ermutigung am meisten brauchen. Ermutigung ist für die Zeiten, wo wir eben nicht erfolgreich sind. Und das macht Ermutigung so speziell. Ich brauche Ermutigung dann, wenn ich an mir selbst zweifle. Wenn ich denke, ich glaube, ich bekomme das nicht hin, ich schaffe das nicht, ich werde das Ziel niemals erreichen, ich bin zu schwach. Das ist die Zeit, wo ich Ermutigung brauche. Und das ist die Zeit, wo wir einander brauchen. In der Schrift immer wieder wird das so ausgedrückt. Ich finde das so interessant, dass Gott uns, weil er uns Menschen kennt, weil er uns durch und durch kennt, weil er weiß, wer wir sind und uns trotzdem auf uns eingelassen hat, ist es so interessant, diese Geschichten auch unter diesem Blickwinkel herzusehen. Und eine Person, der es genauso ging, die ermutigungsbedürftig war, wie vielleicht kein anderer in der Zeit, war Gideon. Gideon lebte in der Zeit der sogenannten Richterzeit, wo jeder machte, was er wollte. Es gab einige Leute, die das Land zusammenhielten, aber es gab keinen König, es gab keine Ordnung in der Weise. Es war eine Zeit, wo jeder machte, was er wollte. Das ist der traurige abschließende Satz von diesem Buch. In dieser Zeit, als Gideon lebte bei Israel, weil es fremden Göttern nachhing, einfach hatte sich selbst auf ein Abstellgleis begeben und die Midianiter beherrschten das Land, die Feinde Gottes. Und sie unterdrückten das Land, sie plünderten das Land. Sie zerstörten alles, was sie nur in die Hände kriegten. Sie unterdrückten Israel. Und in dieser Zeit lebte Gideon. Und was tat er? Wir lesen hier in Richter 6. Wie alle anderen auch, versteckte er sich. Und alles, was er besaß, vor den Midianitern. Wir lesen, dass er gerade dabei war, Weizen auszuschlagen, zu dreschen, nicht auf der Tenne, sondern in einer Weinpresse, also in einem Ort, wo man das eigentlich nicht macht. Aber es war das beste Versteck für diese Art von Arbeit. Und so konnte er sicherstellen, dass das, was er hatte, dieses wenige, was er noch besaß, er und seine Familie, dass das nicht von den Midianitern weggenommen wurde. Und in diese Situation kommt ein Engel. Und das Interessante ist, in dieser Begegnung lesen wir in diesen Versen, dass dieser Engel des Herrn, das war eine Gotteserscheinung, wie der Herr quasi zu ihm kommt und sagt, der Herr ist mit dir. Und dann sagte er, du tapferer Held. Und ich kann mir vorstellen, dass Gideon, wo er das hörte, er drehte sich um, weil er wissen wollte, mit wem, ja, wen meinte er damit? Ja, er hatte sich gar nicht auf dem Schirm. Gott sprach zu ihm und er dachte, ja, wen meinte er damit? Ja, ich bin es nicht, ganz offensichtlich. Ich verstecke mich hier, habe panische Angst vor den Midianitern, dass sie mir das Letzte auch noch wegnehmen. Und dann kommt da jemand zu mir und sagt, du tapferer Held. Er konnte sich damit gar nicht identifizieren. Doch was wir hier sehen, ist, wie Gott arbeitet. Gott sah Gideon ja als jemanden, der er sein würde. Gott sah bereits die Zukunft und er sah bereits Gideon als den er aus ihm machen würde. Als starken Held. Und interessant ist, der Name Gideon, das war ja der Name, den er bekommen hatte, den er besaß schon von Anfang seines Lebens. Der Name Gideon heißt Feller, also Holzfäller. Oder man könnte auch sagen Kurz- und Kleinschläger. Ja, das war sein Name. Das war über seinem Namen geschrieben. Aber er lebte natürlich nicht gemäß dieses Namens. Er machte im Gegenteil genau das Entgegengesetzte. Aber wir sehen hier an Gideon, Gottes Ermutigung kommt in Momenten, wenn es gegenteilig aussieht und wir denken, es überhaupt nicht verdient zu haben. Und so macht Gott das. Gott ist der größte Ermutiger. Er sagt nicht nur, wenn wir was Tolles gemacht haben, hey, das hast du super gemacht. Das ist schön, diese Anerkennung Gottes zu bekommen. Das ist natürlich toll. Nein, er ist der größte Ermutiger. Er begegnet uns in den Momenten, wenn wir den größten Selbstzweifel haben, wenn wir uns so klein und hässlich fühlen, wenn wir uns so elend fühlen, wie man sich nur fühlen kann. In diese Situation kommt er. Das ist Ermutigung. Das ist Gott, wie er ermutigt. Und das ist der Weg und die Art und Weise, wie Gott möchte, dass wir einander ermutigen. Und ich muss dann immer wieder an eine Begebenheit denken in meinem eigenen Leben. Ich habe früher sehr viel Lobpreis geleitet und wir waren im Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Da war Lobpreis immer sehr wichtig, sehr, sehr zentral, auch dienstmäßig. Und ich habe vielleicht die Geschichte schon einmal hier erwähnt. Nach einer sehr vergeigten Lobpreiszeit, wo ich das wirklich so mies hinbekommen habe, wie man das nur hinbekommen kann. Das war wirklich, es stimmte überhaupt nichts. Es stimmte musikalisch nicht, es stimmte atmosphärisch nicht. Es war nichts Lobenswertes daran. Kam einer der Leiter zu mir und sagte, du kannst absolut gut Lobpreis leiten. Worauf ich ihm antwortete, hey, du weißt doch, dass das total daneben war. Ja, warum sagst du das? Worauf er sagte, genau deshalb sage ich es dir. Weil in dem Moment hat er eine Ermutigung ausgesprochen. Er hat nicht anerkennen wollen und mich loben wollen für etwas, was ich getan habe, sondern er hat mich ermutigen wollen, weil er gesehen hat, was ich tun konnte. Und das hat mich so geprägt, das hat mich so gestärkt und ermutigt, weil das so anders ist, wie in der Welt vorgegangen wird. Das ist Gottes Herz. Gott ist der größte Ermutiger. Er spricht in unseren schwächsten Momente rein, wo wir denken, was für eine Katastrophe bin ich, was habe ich wieder angerichtet. Unsere Ehe ist der größte Müllhaufen, alles kaputt, alles am Ende. Da kommt Gott und sagt, ihr werdet eine großartige Ehe haben. Ihr seid klasse Eheleute. Und er sagt das nicht, um zu sagen, oberflächlich einfach nur so ein Lob auszusprechen, sondern er sagt es, um uns zu ermutigen, um uns zukunftsorientiert in unsere Zukunft hineinzusprechen. Das ist Ermutigung. Deswegen ist Ermutigung eben nicht nur einfach so ein Selbsthilfekurs oder so ein Buch zu lesen, wo man sich dann motiviert und sagt, du kannst das, du bist klasse, du bist super, du bist kernig und was man alles so dann sich sagen könnte. Wir reden hier von ganz anderen Dingen. Dinge, die nur Gott tun kann. Und jemand, der das ganz mächtig gebraucht wurde, als diesen Dienst hatte, und wir hatten das in unserem Studium über die Apostelgeschichte vor einiger Zeit, hatten wir auch über diese Person gesprochen, Barnabas. Ihr erinnert euch vielleicht, bei Barnabas, der wurde ja auch von den anderen Jüngern Sohn des Trostes genannt. Und Barnabas, der Name heißt Sohn des Nabi, Sohn des Propheten. Und wir sehen hier, dass Barnabas' Gabe war, seine Fähigkeit war, prophetisch zu ermutigen. Das ist in seinem Namen enthalten. Und was Barnabas tat, war zum Beispiel, als er nach Antiochia kam, in diese Stadt, wo es gerade im Begriff war, geistliche Aufbrüche zu geben. Barnabas kam in diese Stadt, weil er hörte, da geschieht etwas in Antiochia, an diesem Ort, da bricht eine Erweckung auf. Er ging dorthin, er ließ sich von Gott senden und es heißt in Apostelgeschichte 11, er ermutigte die Gläubigen in Antiochia mit Herzensentschluss beim Herrn zu bleiben. In anderen Worten, was er sagte, das ist mal so eine freie Übersetzung. Ihr in Antiochia habt so eine starke Berufung. Gott möchte hier Großes tun. Bleibt dran. Haltet an eurer Beziehung zu ihm fest. Denn wenn ihr das tut, werden die Schleusen des Himmels sich auftun. Und ich möchte heute über die CGM, über auch diesen Ort das aussprechen. Die CGM hat eine große Berufung. Sie hat viele starke Verheißungen. Bleibt dran. Bleibt dran mit Herzensentschluss, dem Herrn zu dienen, von ganzem Herzen. Haltet an der Beziehung mit ihm fest und steht zueinander. Und er stärkt euch untereinander, weil Gott wird Großes tun. Und es kann sein, dass in einer Zeit, wo du denkst, was kann Gott schon tun hier? Da sagt Gott, nein, erwarte Großes. Ich möchte mich verherrlichen an diesem Ort. Haltet an eurer Beziehung mit ihm fest. Ja, mit diesem Wort möchte ich so diesen Sommer der Ermutigung beginnen, einsteigen. Und ich würde gerne euch noch so uns allen vielmehr so einen Action-Step mitgeben für die nächste Woche. Was haltet ihr davon, wenn wir in der nächsten Woche mindestens einer Person von der CGM einfach mal hinhören und dann eine WhatsApp-Nachricht vielleicht schicken oder vielleicht ein Wort, ein Bibelwort schicken, einfach so mit dem Herzensanliegen dieser Person Ermutigung zu bringen. Und wenn du noch Kapazitäten hast, wenn du dann noch Kraft hast, Dinge von Gott zu empfangen, du kannst es auch gerne zwei Personen schicken oder auch natürlich immer auch einer Person außerhalb von der CGM. Lass uns mit einer Person anfangen. Ich bin mir sicher, Gott wird uns alle führen. Und wenn eine Person von uns allen etwas bekommt, dann wird diese Person es ganz besonders nötig haben und dieses Bedürfnis haben. Seid ihr dabei? Do not be afraid. The Lord your God is strong and with his mighty arm
when you call out his name. He will come and save. Oh, he will come and save. God will surely come, he will come and save you. Yes, he will come and save you. He will come and save you. Lift up your eyes to me, you will arise again. He will come and save. Say to those who are broken hearted, do not lose your faith, don't lose your faith. The Lord your God is strong.